Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem besonderen Gottesdienst heute Morgen, Open Air bei schönem Wetter. Und ja, dieser Gottesdienst wird gestaltet von der Freien Evangelischen Christusgemeinde
und der Gemeinschaft in der Evangelischen Kirche. Mein Name ist Annika.
Und ich bin Sabine. Wir haben hier noch ganz viel weitere Mitwirkende. Die Musikband, die ihr schon gehört habt aus beiden Gemeinden. Ein Team aus Helfern an Technik, Bühne, Catering, Kinderprogramm. Ja, also danke an alle, die dabei mitwirken, um das hier alles möglich zu machen. Ich freue mich jetzt, Felix begrüßen zu dürfen. Felix, komm gerne schon nach vorne. Felix ist gebürtiger Bade. Ich habe mir das eben sagen lassen, nicht Schwabe, wie ich eigentlich sagen wollte. Das ist falsch. Wagner, ach, auch falsch. Also er kommt aus dem tiefen Süden, Baden-Württemberg, ist aber mittlerweile bei uns im schönen Norden gelandet. Und wie ist es bei uns im Norden?
Besser.
Warum?
Weil es nicht so heiß ist und weil die Menschen natürlich viel freundlicher sind als bei uns da unten.
Gut, hat sich das doch schon mal gelohnt? Ja, Felix, du wirst uns heute was aus deinem Leben berichten und zwar, ja, wie du Veränderung ganz intensiv erlebt hast. Und darauf freuen wir uns jetzt. Dankeschön.
Ja, vielen Dank. Also, dann kann ich mir das Hallo schon mal sparen. Ihr wisst ja jetzt, wer ich bin. Ja, ich habe tatsächlich eine Einladung bekommen, heute kurz zu euch zu sprechen. Ich versuche mich tatsächlich auch kurz zu fassen. Das gelingt mir nicht immer so gut. Wenn es mir nicht ganz gelingt, dann seht es mir bitte nach. Was gibt es noch zu sagen? Ja, wir sind aus dem schönen Schwerin zu euch gekommen. Und als ich gehört habe, dass es hier eben die Möglichkeit gibt, einmal davon zu erzählen, was Jesus in meinem Leben gemacht hat, habe ich natürlich sofort Ja gesagt. Und nicht nur ich alleine bin gekommen, sondern meine ganze Familie gleich mit. Dann können wir unsere Freunde hier auch einmal wieder sehen. Das ist schön. Also, zu meinem Leben gibt es zu sagen, ich bin eigentlich ziemlich behütet aufgewachsen. Das Thema ist ja, Veränderung ist möglich. Deswegen muss ich das einmal kurz so aufbauen, wie das halt alles angefangen hat. Es hat mir ja nichts gefehlt. Auch der Glaube war irgendwie ein Teil von meinem Leben. Meine Eltern waren beide katholische Religionslehrer. Und insbesondere meine Oma, das ist mir immer wieder aufgefallen als kleiner Junge, hat so eine ruhige und echte Art zu glauben gehabt irgendwie. Aber für mich war das eher alles im Hintergrund und nichts, was mein Leben wirklich getragen hätte. In der Pubertät, das ging wahrscheinlich vielen von uns so, dem einen mehr, dem anderen weniger, begann ich halt irgendwie verstärkt nach Anerkennung zu suchen. Ich wollte dazugehören, wollte gesehen werden. Also habe ich angefangen zu rauchen. Nicht, weil ich es unbedingt wollte, sondern weil ich das, weil es die anderen Leute in meinem Freundeskreis genauso gemacht haben. So, das war der erste Schritt. Und dieses Gefühl, irgendwo dazuzugehören, hat mich über Jahre begleitet. Ich war ständig auf der Suche nach Identität, nach irgendwas, das mir sagt, wer ich eigentlich bin. Gleichzeitig war da aber auch diese Leere in mir, so eine große Sehnsucht. Ich konnte nie genau sagen, wonach ich suche, nur dass mir etwas fehlt. Und dieses Gefühl wurde mit der Zeit immer stärker. Also habe ich versucht, diese Leere zu füllen. Mit allem, was irgendwie greifbar war. Alkohol, Partys, Clubs, Pornografie, sexuelle Beziehungen ohne Tiefgang, extreme politische Positionierung und irgendwann eben dann auch Drogen. Erst die sogenannten Weichen, dann zunehmend auch die härteren. Und am Ende bin ich bei Heroin gelandet. In dieser Zeit des Ausprobierens ging es dann immer weiter bergab, denn nichts von dem, was ich ausprobiert habe, hat die eingangs beschriebene Leere wirklich erfüllt. Vielleicht hat es die Symptome kurz gelindert, aber nur, um gleich darauf noch schlimmer aufzutreten. Die Abwärtsspirale drehte sich immer schneller, Beschaffungskriminalität wurde normal, Konflikte mit dem Gesetz auch. Und weil ich Schulden bei Dealern nicht begleichen konnte, geriet ich zudem gelegentlich in körperliche Auseinandersetzungen. Gleichzeitig habe ich versucht, nach außen den Schein eines halbwegs normalen Lebens aufrechtzuerhalten. So zu tun, als hätte ich alles im Griff, aber innerlich ist alles auseinandergefallen. Dieser Widerspruch hat einen enormen Druck erzeugt und irgendwann kam der Punkt, an dem ich einfach nur noch wollte, dass es aufhört. Und dieser Zustand der permanenten Unruhe, diese Leere und dieses Gefangensein. Abends allein in meinem Bett wurden die Gedanken an Selbstmord lauter. Und in dieser Zeit musste ich oft an meine Oma denken, an ihren Glauben und irgendwann habe ich angefangen zu beten. Nicht schön formuliert, nicht religiös, eher so ein verzweifelter Versuch. Ich habe einfach nur gesagt, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann hol mich hier raus. Und dann ist erstmal nichts passiert. Zumindest nichts, was ich direkt gemerkt hätte. Es hat insgesamt 13 Jahre gedauert, bis sich wirklich etwas Grundlegendes geändert hat. 13 Jahre, in denen ich weiter in diesen Mustern festgehangen bin, mal mehr, mal weniger. Heute kann ich sagen, also rückblickend, da ist trotzdem was in Gang gesetzt worden. Aber damals hat es sich einfach nur hoffnungslos angefühlt. Der Wendepunkt kam dann, als durch die Hilfe eines Bekannten, mit dem ich früher in der Drogenszene unterwegs gewesen bin, bin ich in einer christlichen Therapieeinrichtung in der Nähe von Stuttgart gelandet. Und ich habe schnell erkannt, dass das jetzt wirklich meine letzte Chance ist, mein Leben in Ordnung zu bringen. Ich habe mich entschieden, es diesmal nicht halbherzig zu machen. Ich hatte nichts mehr zu verlieren und deswegen bin ich all in mit Jesus gegangen. Also keine Kompromisse mehr. Ich habe das erste Mal in meinem Leben aufrichtig gebetet und Jesus mein in Trümmern liegendes Leben übergeben. Und habe gesagt, nimm's und mach daraus, was du möchtest. Und seitdem hat er mein Leben Stück für Stück wieder aufgebaut. Nicht in einem Moment, sondern kontinuierlich. Er hat angefangen, Dinge, die jahrelang chaotisch waren, zu ordnen. Und er tut es bis heute. Zum ersten Mal hatte ich das Gefühl, das hier ist nicht nur ein kurzfristiger Ersatz, sondern etwas Nachhaltiges. Die Dinge, mit denen ich vorher versucht habe, die Leere zu füllen, waren wie Pflaster auf einer offenen Wunde. Kurz Ruhe und dann wurde es wieder schlimmer. Aber das, was ich durch Jesus erlebt habe, geht tiefer. Da wird nicht nur überdeckt, da wird wirklich etwas heil. Heute bin ich frei von Süchten. Ich habe eine Familie, für die ich unglaublich dankbar bin. Und ich erlebe etwas, das ich früher nicht kannte, nämlich inneren Frieden. Und dieser Frieden hängt für mich direkt mit Jesus zusammen. Nicht als Theorie, sondern als reale Erfahrung in meinem Leben. Diese ständige Unruhe ist weg, dieses Getriebensein, dieses Gefühl, immer irgendetwas hinterherlaufen zu müssen. Das heißt jetzt nicht, dass alles perfekt ist. Ist es nicht. Mein Leben ist immer noch ein Prozess, wie ich vorhin schon gesagt habe. Und auch heute ist Jesus noch dabei, Dinge in meinem Leben zu verändern oder in mir zu verändern. Aber es hat eine Richtung und ein Fundament. Rückblickend sehe ich, dass all die Dinge, die ich ausprobiert habe, mich nie wirklich weitergebracht haben. Im Gegenteil, sie haben die Leere oft nur noch verstärkt. Und das, was ich heute habe, ist nichts, was ich mir selbst aufgebaut habe. Eher ist es so, dass ich irgendwann aufgehört habe, selbst zu kämpfen und angefangen habe, Jesus zu vertrauen, uneingeschränkt. Und wenn ich euch, wunderbaren Menschen, an diesem Morgen, an diesem Vormittag was mitgeben darf, dann das. Auch die vielleicht da hinten am Café sitzen oder irgendwo anders und es hören. Egal wie festgefahren sich etwas anfühlt, es ist nicht automatisch aussichtslos, auch wenn es lange dauert. Auch wenn man es selbst nicht mehr glaubt. Manchmal beginnt Veränderung genau da, wo man einfach nur noch ehrlich ist. Und ich habe erlebt, dass Jesus genau da ansetzt. Und meine Erlebnisse, also das war noch aus einem anderen Spruch. Genau. Also eigentlich bin ich damit schon fertig. Bei einem anderen Auftritt, wo ich auch aus meinem Leben erzählt habe, wäre jetzt noch ein Rap-Song gekommen. Also ich kann euch das noch kurz erzählen, weil kann ja auch nicht schaden, wenn ihr gute Musik wollt oder mögt und noch ein bisschen jüngeres Semester seid oder auch älteres und Rap-Musik wollt mit sauberen Texten, mit clean Texten. Ich habe irgendwann angefangen, diese Dinge, die ich erlebt habe, in Musik zu verarbeiten, in Rap-Texte zu schreiben und in Musik zu verarbeiten und bringe heute als, aufgepasst, Flexo-77 Musik raus. Also dann machen wir jetzt noch einen kleinen Werbeblock, aber das war's jetzt dann wirklich. Ich hoffe, ich konnte eure Herzen erreichen. Ich möchte euch ermutigen, geht all in mit Jesus, macht keine Kompromisse. Bei ihm ist Veränderung möglich, bei niemandem sonst. Das ist zumindest meine Überzeugung und das, was ich erlebt habe. Ich wünsche euch Gottes Segen.
Was für eine Geschichte. Der Wahnsinn. Vielen Dank dafür. Ich möchte mit euch darüber nachdenken, wie wir das mit der Veränderung eigentlich konkret erleben können und was das bedeutet. Bevor ich das tue, möchte ich aber mit uns beten. Gott, hab Dank dafür, dass wir diese Geschichte eben hören durften. Danke dafür, dass Veränderung bei dir möglich ist. Danke dafür, dass du jetzt hier bei uns bist, in diesem Gottesdienst. Amen. Ganz kurz, mein Name ist Lars. Ich freue mich auch sehr, heute hier sein zu dürfen. Und ich darf euch heute etwas aus der Bibel erzählen. Bei der Moderation ganz am Anfang hat Annika ja schon gesagt, irgendwie Fitnessstudios, verändere dich. Diese Botschaft ist für uns alle irgendwie immer sehr präsent. Ich habe mal nachgeschaut. Wir haben in Deutschland fast 12 Millionen Mitgliedschaften in Fitnessstudios. Wir haben in Deutschland über 9000 Fitnessstudios, die es überall gibt. Und das habe ich gar kein Problem mit. Also ich gehe jetzt nicht hin. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht sollte ich es mal tun. Aber was ich daran interessant finde, ist, wenn ich durch meine Stadt gehe, durch Lübeck, da wohne ich, habe ich überall diese Werbeplakate von den Fitnessstudios vor mir. Dort heißt es immer, verändere dich. Werde fitter, werde muskulöser. Und dann gehe ich ein Stück weiter die Straße runter und da gibt es das nächste Werbeplakat, nicht von einem Fitnessstudio, sondern von einer Supermarktkette. Und die macht auch mit Veränderung Werbung. Da heißt es dann so viel wie, werde noch gesünder, ernähre dich regionaler. Du kannst, wenn du dich ein bisschen veränderst und das Richtige isst, das Richtige bei uns einkaufst, kannst du die perfekte Gesundheit haben und nebenbei noch das Klima retten. Wunderbar, sehr schön. Also diese Botschaft, verändere dich, begegnet uns immer und überall. Jeder soll heutzutage ein kleiner Börsenmanager werden. Wir können uns mit Hilfe von KI und YouTube schlau machen und es zu großem Vermögen bringen. So lautet zumindest die Botschaft. Diese Veränderungsbotschaft ist immer und überall präsent. Es geht nicht nur um Sportlichkeit, es geht nicht nur um Ernährung, es geht auch um unseren Beruf. Es geht um unsere Familie, die Art und Weise, wie du und ich denken. Wir sollen unser Mindset verändern, wir sollen uns selbst neu erfinden. Und das heißt fast immer, optimiere dich, werde zu einer besseren Version deiner selbst. Ich mag das ja hier im Gottesdienst gar nicht erzählen, aber es gibt ja so eine Reality-TV-Show, die meine Frau nicht ganz gerne gucken. Die heißt Love is Blind. Vielleicht kennt sie der ein oder andere von euch. Und da geht es darum, dass sich zwei Menschen kennenlernen, ohne dass sie sich sehen. Sie unterhalten sich einfach nur miteinander und sollen dann die Entscheidung treffen, ob ich jetzt diese Person heirate oder nicht. Geht meistens schief, by the way. Was ich spannend finde, diese beiden Personen tauschen sich also darüber aus und sagen, ja, was erwartest du eigentlich von einer Partnerschaft? Was erwartest du von jemandem, mit dem du dein Leben verbringst? Und fast immer wird dieser eine Satz gesagt. Ich erwarte, dass mein Partner eine bessere Version von mir aus mir macht. Ich erwarte, dass mein Partner mich noch besser macht. Optimierungswahn in Reinform ist das. Aber das ist das große Angebot, was wir in unserer Gesellschaft nun mal haben. Du kannst gesünder werden, sportlicher, erfolgreicher, romantischer. Du kannst freundlicher werden, auch toleranter. Du kannst Veränderungen bewirken. Es liegt alles in dir. Und ich weiß nicht, wie du diese Veränderungsangebote hörst. Es heißt immer, du kannst. Ich höre mittlerweile ein, du musst daraus. Du musst erfolgreicher werden, sportlicher, schöner, freundlicher und so weiter und so fort. Naja, und wer dann beruflich abgehängt ist, wer es doch nicht zum Sport schafft oder einer veralteten Denkweise angehört, der ist eben der Verlierer unserer Zeit. Und der steht der Entwicklung von uns Gesellschaft irgendwie im Weg. Es gibt einen sehr schlauen Mann, einen Kulturwissenschaftler, Andreas Reckwitz heißt er, und der hat mal unsere Gesellschaft so beschrieben, wir leben in einer Gesellschaft der Singularisierung. Du musst einzigartig sein als Mensch. Du musst dein eigener Schöpfer sein, dein eigener Richter. Du musst durch und durch individuell und authentisch sein. Und das geht nur mit permanenter Veränderung des Ichs. Die Währung, mit der das bezahlt wird, ist die Anerkennung. Das haben wir eben schon im Lebensbericht gehört. Anerkennung ist die große Währung unserer Zeit. In der Arbeitswelt kennt man das ja schon lange. Da heißt es, so eine Gehaltserhöhung ist eine Anerkennung dafür, dass man gut gearbeitet hat. Aber spätestens durch das Internet und Social Media hat sich dieses Prinzip der Anerkennung extrem verstärkt. In allen Lebensbereichen geht es heutzutage um Anerkennung. Warum lade ich meine Urlaubsbilder im Internet hoch? Warum lade ich meinen Körper dort hoch, mein Mittagessen? Warum verfängt die Ideologie der Optimierung so stark bei mir, dass ich die ganze Zeit das Gefühl habe, an mir arbeiten zu müssen, mich verändern zu müssen? Ich glaube, die Wahrheit dahinter ist, dass wir als Menschen in Wirklichkeit sehr bedürftige Wesen sind. Wir brauchen die Bestätigung von anderen. Wir leben einen Widerspruch, da wir auf der einen Seite glauben, völlig frei zu sein und alles individuell zu entscheiden, da soll mir keiner reinreden, das bin ja nur ich, der das entscheidet, und gleichzeitig unterwerfen wir uns der Anerkennung durch andere Menschen. Das ist der Motor der Selbstoptimierung. Das ist das Diktat der ständigen Veränderung. Viele Menschen glauben nicht mehr an Gott. Und was bleibt mir dann noch übrig, als immer darauf zu setzen, dass die anderen Menschen mich anerkennen? Meine Arbeitskollegen, Freundeskreis, Familie. Ich glaube, viele Menschen von uns, egal ob wir an Gott glauben oder nicht, spüren, dass das nicht funktioniert. Viele sind müde geworden und gestresst und einsam und traurig, weil die ganze Zeit immer diese Aufforderung in meinem Leben drin ist, mach doch, verändere dich, werde eine bessere Version deiner selbst. Viele Menschen erkennen, dass wir in dieser Art und Weise zu denken und zu leben kaputt gehen und dass es ungesund ist. Aber was kann ich dagegen tun? In der Bibel gibt es eine ganz, ganz alte Geschichte, die steht im allerersten Buch der Bibel, das heißt Genesis, dort im Kapitel 4. Und es geht um zwei Brüder, Kain und Abel heißen sie. Und wie es in der religiösen Vorstellung der Menschen damals üblich war, opfern sie Gott etwas. Das können wir uns heute schwer vorstellen. Es war damals relativ normal, dass man Gott so ein Dankopfer brachte. Und einer der beiden Brüder ist Hirte und er gibt Gott ein Tier als Opfer und der andere ist Bauer und gibt ihm Getreide, Feldfrüchte und so weiter. Die beiden haben fertig geopfert und nun heißt es in der Bibel ganz nüchtern: Und Gott, der Herr, sah gnädig an Abels Opfer, aber nicht das von Kain. In anderen Worten, ich weiß nicht, wie genau die das gemerkt haben. Es steht da nicht in der Bibel, es steht einfach nur daran, das eine Opfer wurde von Gott angenommen, das andere nicht. Kain wird daraufhin unglaublich wütend. Er mag es nicht, er ist zornig darüber, dass Gott sein Opfer vernachlässigt hat. Gott sieht das und er warnt ihn, sagt zu ihm: Kain, warum bist du so zornig? Warum starrst du auf den Boden? Wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du den Kopf frei erheben, aber wenn du Böses planst, lauert die Sünde vor der Tür deines Herzens und sie will dich verschlingen. Du musst Herr über sie sein. Was Gott hier zu diesem sehr zornigen Kain sagt, wird von ihm völlig ignoriert. Kain lockt seinen Bruder Abel irgendwann später aufs Feld und erschlägt ihn dort. Vielleicht hast du diese Geschichte schon mal gehört im Religionsunterricht oder im Gottesdienst oder irgendwie, weil sie auch zu unserem Kulturschatz dazugehört. Und ganz viele Leute bleiben bei dieser einen Frage hängen: Hat Gott hier nicht unfair gehandelt? Gott hätte doch einfach das Opfer von Kain und Abel gleichermaßen anerkennen können und schon wäre das Problem gelöst gewesen. Ich glaube, wer so fragt, der verkennt die eigentliche Pointe der Geschichte, denn das, was Kain hier erlebt, das ist zutiefst menschlich. Kain erlebt das Gefühl der Zurückweisung. Er erlebt das Gefühl, nicht anerkannt zu werden. Er erlebt es, dass die Belohnung ausbleibt. Das ist Prototyp menschlich. Das erleben auch du und ich. Vielleicht hast du dich auf deiner Arbeit, du gehst jetzt auf die Rente zu und hast dich dein Leben lang im Job abgerackert. Du hast dich kaputt gemacht für die Firma und der Chef hat es nie bemerkt. 40 Jahre warst du in deinem Betrieb und für deinen Chef warst du ein ganz normaler Angestellter. Nicht herausragend, aber auch nicht besonders schlecht, einfach irgendwie normal. Du hast keine besondere Anerkennung bekommen, keine besondere Gehaltserhöhung. Oder du hast eine große Prüfung vor dir. Du hast gelernt, du hast dich intensiv vorbereitet. Du hast Verzicht geübt, weil du dich nur auf die Prüfung fokussiert hast und du bist durchgefallen. Du hast für deine Familie vielleicht deine persönlichen Wünsche zurückgestellt. Du hast alles getan für deinen Partner und deine Kinder. Und jetzt hat dein Partner dich verlassen und hat die Kinder mitgenommen. Oder du hast alles getan, um in der Freundes- oder, hast in Freundschaften, Beziehungen investiert. Und du merkst aber, keiner spricht dich an. Du rufst viele an, fragst, wie es ihnen geht, aber niemand meldet sich bei dir. Es interessiert sich keiner für dich. Das sind alles Erfahrungen, die kein gemacht hat. Das sind keine Erfahrungen. Und das ist zutiefst menschlich. Keine Wertschätzung, keine Belohnung, keine Anerkennung. Das große Ich werde nicht gesehen. Und die Bibel fragt uns an dieser Stelle, Mensch, wie gehst du mit diesem Gefühl der Nichtanerkennung um? Für keinen ist die Sache relativ klar. Er will die Anerkennung erzwingen. Das heißt, er muss den aus dem Weg räumen, der das bekommen hat, was eigentlich ihm zusteht. Das unentwegte Streben nach Anerkennung schaut immer auf den anderen. Resultate sind Wut, Missgunst und Neid. Und die Konsequenz hier, kein erschlägt seinen Bruder. Wir leben glücklicherweise in einer Gesellschaft, in der Mordfälle die absolute Ausnahme sind. Aber darum geht es hier nicht. Das ist nicht der Vergleichspunkt. Es geht um ein etwas ganz anderes. Um das, was Gott hier selber sagt. Wenn du Böses planst, lauert die Sünde vor der Tür deines Herzens und will dich verschlingen. Das Gefühl, dass ich nicht das erhalte, was mir meiner Meinung nach zusteht, ist extrem destruktiv. Wie viele Menschen kenne ich auf der Arbeit oder auch in meiner Familie, die davon getrieben sind, zu kurz zu kommen, die meinen, zu wenig zu erhalten und nicht genug anerkannt zu werden. Wie ein schwarzer Mantel legt sich diese Einstellung über den Charakter, über Familien und Freunde. Wer so durch die Welt geht, ist überhaupt nicht glücklich. Wer so durch die Welt geht, sieht überall nur Feinde, Neider und Faulenzer. Und ich? Ehrlich gesagt, mit mir häufig gar nicht oft anders. Wie oft gebe ich dem Gefühl der Nichtanerkennung weiten Raum? Wie oft habe ich andere Menschen verletzt mit diesem destruktiven Gefühl, weil ich genommen habe, was mir vermeintlich zusteht und weil ich meinte, dass ich nicht genug anerkannt wurde? Die Kain-Geschichte ist eine der ältesten der Bibel. Seit Jahrtausenden von Menschen sind wir gefangen in dieser Spirale der Anerkennung. Und es sieht fast so aus, als sei dieser Imperativ, verändere dich, nicht die Lösung, sondern Teil des Problems. Es gibt in der Bibel noch eine weitere Geschichte. Eine Geschichte über Veränderung, und die steht im Neuen Testament. Und dort geschieht Veränderung, die nicht erzwungen wird mit Macht, sondern die sanft geschieht und nachhaltig. Und die kraftvoll ist und das Leben auf den Kopf stellt, so wie wir das im Lebensbericht eben gehört haben. Und es ist kein Zufall, dass diese Geschichte im Neuen Testament steht, wo es um Jesus geht. Ich möchte uns diese Geschichte einmal vorlesen. Sabine, magst du mir mal ein Glas Wasser bringen? Das wäre ein Träumchen. Ich lese eine Geschichte, die steht im Lukas-Evangelium. Das ist einer von vier großen Jesus-Berichten, die wir im Neuen Testament haben. Steht dort in Kapitel 19. Jesus kam nach Jericho. Sein Weg führte ihn mitten hin durch die Stadt. Zachäus, der oberste Zolleinnehmer, war ein reicher Mann. Er wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war, aber es gelang ihm nicht, weil er klein war und die vielen Leute ihm die Sicht versperrten. Da lief er voraus und kletterte auf einen Baum. Jesus musste dort vorbeikommen und Zachäus hoffte, ihn dann sehen zu können. Als Jesus an dem Baum vorüberkam, schaute er hinauf und rief, Zachäus, komm schnell herunter, ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. So schnell er konnte, stieg Zachäus vom Baum herab und er nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Die Leute aber waren empört, als sie das sahen. Wie kann er sich nur von so einem Sünder einladen lassen, sagten sie. Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte zu ihm, Jesus, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben. Und wenn ich von jemandem etwas erpresst habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Da sagte Jesus zu Zachäus, der heutige Tag hat deinem Haus Rettung gebracht. Denn, fügte er zu, dieser Mann ist doch auch ein Sohn Abrahams, und der Menschensohn, damit meint Jesus sich selbst, ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Was bedeutet es, vor 2000 Jahren in einer besetzten römischen Provinz am Zoll zu sitzen? Immerhin war dieser Zachäus der Oberzolleinnehmer, der Leiter der Behörde. Alles, was wir über ihn wissen, lautet, er arbeitete eng mit den Besatzern zusammen. Er hatte weitreichende Befugnisse, war also eine mächtige Persönlichkeit. Er war ausgesprochen reich und die Bevölkerung hasste ihn. Sie hasste ihn, weil er mit dem Zollsystem der Römer zusammenarbeitete, das für Korruption und Vetternwirtschaft standen. Die Leute hassten ihn, weil er reich war und sie arm waren. Die Leute hassten ihn, weil er für all das stand, was sie verabscheuten. Zachäus war sozusagen ein Kain, der es geschafft hatte. Im Alltag übersehen, nicht anerkannt von der Gesellschaft, nicht nur wegen seiner geringen Körpergröße. Und er schlägt zurück. Er ermordet niemanden, aber er saugte seine Mitmenschen aus. Er drückte sie mit der Finanzmacht hinunter. Er nahm ihnen das Geld, das häufig nicht zum Erleben reichte. Mit aller Macht erschaffte er sich Anerkennung und das geschah bei ihm über das Geld, über Reichtum. Aber irgendwas ist da in ihm gewesen, das ihn umtreibt. Eine Unsicherheit, ein Fragen. Er will diesen Jesus sehen. Er klettert auf den Baum und dann geschieht das Unglaubliche. Nicht er sieht Jesus, sondern Jesus sieht ihn. Und er spricht ihn an. Ich frage mich, was die Menschen wohl konkret damals gesagt hätten oder gedacht hätten, was Jesus sagt. Wahrscheinlich haben die meisten gedacht, jetzt wird es ihnen gezeigt. Vielleicht hatten sie gehofft, dass Jesus sowas sagt wie, Zachäus, du Kapitalistenschwein, wie viele Menschen hast du ausgebeutet? Oder dass Jesus zu ihm sagt, los, teile dein Geld endlich mit den Armen. Oder wie es einige Politiker heute formulieren, eat the rich. Jesus sagt nichts davon. Er spricht ihn, Zachäus, mit seinem Namen an und will mit ihm Gemeinschaft haben. Bei und mit jemandem essen hatte damals, in der damaligen Kultur, eine herausragende Stellung. Das war Anerkennung, das war jemanden sehen, jemanden annehmen. Und dann geschieht das Wunder in dieser Geschichte, Zachäus verändert sich. Wie aber passiert das? Bisher erlebte Zachäus Anerkennung über seinen Reichtum und seine Machtposition. Jesus aber setzt diesem das Prinzip der göttlichen Anerkennung gegenüber. Er nimmt den Menschen Zachäus ganz an, ohne irgendeine Gegenleistung. Er fordert keine Veränderung von ihm. Er belehrt ihn nicht oder diktiert ihm irgendeine höhere Moral. Er hat bedingungslose Gemeinschaft mit ihm. Und genau das verändert Zachäus in seinem Herzen. Zachäus leistet ja dann auch keine Wiedergutmachung. Er hätte ja einfach genau das zurückzahlen können, was er den Menschen abgepresst hat am Zoll. Das wäre ein sauberes juristisches Verfahren gewesen, so wie wir das im Kopf haben. Zachäus hat verstanden, dass weltlicher Besitz völlig unwichtig ist, in Anbetracht der Möglichkeit, mit Gott und mit den Menschen Gemeinschaft zu haben. Deswegen gibt er ein Vielfaches von dem, was er abgenommen hat. Seine Motivation ist einfach nur die Freude, wie es in Vers 6 heißt. Und die Menschen, die das beobachten, sie kritisieren Jesus dafür, was er getan hat. Sie proklamieren Kontaktschuld. Wie kann er es nur wagen, mit diesen Menschen rumzuhängen und mit diesen Menschen Umgang zu haben? All die Jesus kritisieren, entlarven sich selbst. Sie denken immer noch so wie Kain. Sie denken immer noch im Prinzip der Anerkennung. Sie haben immer noch das Gefühl, zu kurz zu kommen. Jesus lädt auch dich und auch mich zur Gemeinschaft mit ihm ein. Er fordert keine Veränderung von dir, damit du endlich richtig bist. Er hält dir auch keine Moralpredigt oder schimpft über dein Versagen. Er nimmt dich und mich bedingungslos an. Der Beweis dafür ist, dass Jesus ans Kreuz geht und dort stirbt und all das auf sich nimmt, was unsere Existenz als Kain mit sich bringt. Die Last der Selbstoptimierung, die Fassaden, die jeder von uns mit sich herumträgt und vor allem die Schuld, die wir verursacht haben an uns selbst und unseren Mitmenschen und die uns von Gott getrennt hat. Jesus hält keine Moralpredigt, aber er legt den Finger in die Wunde deiner und meiner Existenz. Wenn du es mit ihm zu tun hast, kommt dein Leben auf den Prüfstand vor dem Gott, der dich erschaffen hat, der dich unendlich liebt und der will, dass dein Leben gelingt und dass es zu einem guten Ende kommt. Und dafür gibt es kein zu jung oder zu alt. Ja, dieser Prozess ist schmerzhaft, aber nur das schafft die wahre Heilung. Nur hier beginnt tatsächliche Veränderung. Genau wie damals vor Zachäus steht Jesus also auch heute vor dir und sagt, komm schnell herunter, komm schnell zu mir, ich will heute in deinem Haus Gast sein. Die Frage ist nur, lässt du Jesus hinein? Amen. Wir singen zusammen ein weiteres Lied.